Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Alexander Soloch. Guten Tag. Niemand behaupte je, davon habe man nichts gewusst. Dass es so schlimm kommen würde, das habe man doch nicht ahnen können, im Leben nicht. Niemand wird das je guten Gewissens behaupten können. Was Ressentiment, Hass, Menschenfeindlichkeit bewirken können, das liegt offen zutage. In dieser Stunde sind wir im Gespräch mit einem Mann, dessen großes Verdienst darin besteht, mit vielen Büchern unser Wissen darüber gemehrt und uns mit originellen Fragen, Fragestellungen zu neuen Blicken auf unsere Geschichte provoziert zu haben, manchmal vielleicht auch geärgert. Gerade ist sein neues Buch erschienen, Europa gegen die Juden. Der Historiker Götz Ali ist unser Gast. Herr Ali, guten Tag.
Guten Tag.
Man könnte sagen, das zehntausendste Buch, wenn nicht noch mehr, das den Holocaust zum Thema oder jedenfalls zum Hintergrund hat. Man könnte aber vielleicht auch sagen, es ist gar nicht in der Hauptsache so sehr ein Buch über weit zurückliegende Geschehnisse. Es ist ganz wesentlich ein Buch über uns Menschen, auch uns Heutige, ein Buch für uns in dieser Zeit, ein Buch ganz konkret auch fürs Jahr 2017, in das viele nicht ganz so unbeschwert hineingegangen sind.
Naja, das Buch handelt von einem Teil der Vorgeschichte des Holocaust, nämlich dem Antisemitismus in Europa, den es überall gegeben hat, natürlich in ganz unterschiedlicher Weise, und zwar zwischen 1880 und 1945. Und da geht es um Flüchtlingsfragen, da geht es um Minderheiten, um Ressentiments, um massenhaften sozialen Aufstieg und die Konflikte, die zwischen verschiedenen Gruppen entstehen. Also das ist ein aktuelles Buch und tatsächlich, wie Sie sagen, es geht nicht so sehr um sogenannten Rassismus oder Rassenpolitik, sondern es geht um Menschen, die in bestimmten gesellschaftlichen Situationen Minderheiten und in diesem Fall die Juden, die voraneilen, in ihrem Voraneilen hemmen wollen, sie beneiden, sie ausgrenzen und am Schluss sich wünschen, dass sie irgendwie verschwinden. Allerdings, und das musste ich als Deutscher tun, habe ich zuvor in einem anderen Band, in dem Buch »Warum die Deutschen, warum die Juden« erstmal mich mit dem deutschen Antisemitismus beschäftigt. Das ist sozusagen der Band 2 jetzt.
Diese Vorgeschichte war sozusagen unumstößlich nötig, um ein solches Buch schreiben zu können? Als
ja,
Deutscher?
Ja, ich glaube schon, weil in dem Buch geht es ja nicht um Schuldverschiebung oder Schuldreduktion, was die deutsche Tatherrschaft, das ganze Organisieren, das Bereitstellen der technischen Mittel und des Personals und so weiter geht. Kein Mensch in Ungarn oder in Rumänien oder in Russland oder in Polen hat von Gaskammern 1920, 1930 geredet oder daran gedacht. Das war deutsches Werk. Aber sehr viele, Millionen Menschen in Europa haben sich gewünscht, dass die Juden außer Landes kommen, dass sie irgendwie verschwinden, dass sie auswandern. Und diesen Zusammenhang, an den dann die deutschen Besatzungsbehörden angeknüpft haben, diesen Zusammenhang herauszuarbeiten, ist die Aufgabe, die ich mir gestellt habe für dieses Buch.
Viele Aspekte haben Sie schon genannt, die unbedingt Vertiefung verdienen. Vertieft sollen sie werden in dieser Stunde Klassik à la carte. Und wir wollen Musik hören, Musik jüdischer Komponisten. Wir beginnen mit Kurt Weils Liebeslied aus der Dreigroschenoper. Angela Denoke sang, begleitet vom Pianisten Tal Balschei und dem Saxophonisten Norbert Nagel, das Liebeslied, das Kurt Weill für Bertolt Brechts Dreigroschenoper komponierte. Sie hören NDR Kultur, Klassik à la carte. Zu Gast ist heute der Historiker Götz Ali, bekannt geworden nicht durch eine staunenswerte akademische Karriere, darüber sprechen wir vielleicht gleich noch, aber durch eine Vielzahl bedeutender Bücher über Menschen, die vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts drangsaliert, verfolgt und ermordet wurden, weil es möglich war, sie mit bestimmten Zuschreibungen zu etikettieren, für die sie gar nichts konnten, weil sie Juden waren, weil sie krank waren, weil sie Gebrechen hatten, weil sie, wie man selbst vergötternd zu sagen pflegte, lebensunwert waren. Bücher über diese Menschen und über die, die sie drangsalierten, verfolgten, ermordeten. Ich nenne nur einige wenige dieser Bücher: Vordenker der Vernichtung, Endlösung, Hitlers Volksstaat, Warum die Deutschen, warum die Juden. Sie haben diesen Titel ja gerade genannt, sozusagen als Vorarbeit oder als ersten Band der Studie, die jetzt mit diesem zweiten Band Europa gegen die Juden abgeschlossen ist. Das waren ja alles, Herr Ali, in den meisten Fällen jedenfalls Bücher, die also vornehmlich von deutschen Tätern, von deutschen Taten handelten. Was hat Ihnen nun die Idee für dieses Buch eingegeben?
Die Idee, dieses Buch zu schreiben, habe ich schon sehr lange, schon seit 30 Jahren. Es war mir aber einmal wichtig, die deutsche Seite sehr ausführlich zu behandeln, weil das steht im Zentrum und muss auch im Zentrum stehen bleiben. Aber man versteht die Abläufe, das Schnelle und auch das Stockende in der Deportation der Juden hin in die Vernichtungslager, man versteht das nicht, wenn man sich nicht mit der Situation in den einzelnen europäischen Ländern befasst. Denn es ist ganz falsch anzunehmen, hier sei eine von Berlin aus gesteuerte Vernichtungswalze über Europa gelaufen und niemand hätte etwas dagegen tun können. Das ist vollkommener Irrsinn. Das hat mit der Geschichte nichts zu tun. Natürlich ist es schön, wenn man sich das hinterher einredet, dass es so gewesen ist, weil es dann sozusagen sämtliche Europäer schuldfrei stellt. Aber es war ganz anders. Wenn ich ein Beispiel sagen kann, Antwerpen. Hier haben die Deutschen mit der örtlichen flämischen Polizei 66% der Juden fangen können. In Brüssel hatten sie die Unterstützung der Polizei nicht. Und sie bekamen nur etwa 30% der Juden. Ähnlich haben sie es in Griechenland. In Saloniki war die griechische Seite sehr interessiert daran, dass die Juden dort verschwinden, weil sie eine stadtbeherrschende, große, auch die Industrie und den Hafen lange beherrschende Minderheit dort waren. Die griechischen Behörden, die griechischen Polizei hat die Deportation unterstützt und das Eigentum ist zugunsten der Griechen dort enteignet worden. In Athen waren die Juden integriert. Es waren weniger, sie sprachen Griechisch, in Saloniki hatten sie ihre sephardische, ihre spaniolische Sprache noch. Und dort haben die griechischen Behörden, die griechischen Nachbarn nicht mitgemacht. Und die Deutschen kriegten aus eigener Kraft auch weniger als ein Drittel der dort ansässigen Juden, die sie deportieren konnten. Ungarn. 430.000 Juden sind von ungarischer Gendarmerie, ohne dass diese Juden je einen Deutschen gesehen haben, bis zur slowakischen Grenze, binnen 10 Wochen Richtung Auschwitz deportiert worden. Als Eichmann daran ging, der mit 60 Leuten in Ungarn war, die Budapester Juden, etwa 150 bis 200.000 Menschen zu deportieren, haben die ungarischen Behörden 1944 im Sommer gesagt, nein, das machen wir nicht. Eichmann konnte noch 3 Transporte abfertigen und ist dann abgereist. Die Budapester Juden sind einfach gerettet worden, weil die ungarischen Behörden auch unter deutscher Besatzung gesagt haben, nein, wir machen es nicht, fertig, die Deutschen waren machtlos.
Zu nennen werden ja etwa auch Dänemark oder Italien, wo ja auch der Antisemitismus nicht eine solche Wirkungsmacht entfalten konnte. Das macht einen ja dann auch irgendwie ein bisschen ratlos oder man findet nicht so richtig den Erklärungsansatz. Inwieweit spielt da zivilisatorischer Fortschritt, kulturelle Aufklärung eine Rolle? Wenn Sie zum Beispiel sagen, in Athen, die Juden waren so gut integriert, das waren sie in Deutschland natürlich auch.
Ja, die Situation ist unterschiedlich in allen Ländern und es gibt keine einheitliche Erklärung. Sie können nicht sagen, der Katholizismus schützt sie vor Antisemitismus. Sie können aber sehr wohl sagen, französische Katholiken, französische Geistliche haben unendlich viele Juden im Zweiten Weltkrieg gerettet. Und sie können generell sagen, das größte Versagen des Katholizismus im Hinblick auf die Juden hat in Polen stattgefunden. Das ist ein dunkles, schwarzes Kapitel. Die katholische Kirche, anders als in Ungarn, anders als in Frankreich, anders als in Rumänien, haben die sämtliche Würdenträger fast der katholischen Kirche in den 1920er Jahren, in den 1930er Jahren, in den 1940er Jahren gegen die Juden gehetzt. Und sie haben nichts, beziehungsweise nur eine ganz kleine Minderheit hat etwas versucht dagegen zu unternehmen. Aber im Wesentlichen hat der katholische Klerus die Ausgrenzung, die Verfolgung der Juden in Polen vor dem Zweiten Weltkrieg unterstützt und im Zweiten Weltkrieg geduldet und teilweise unterstützt.
Also die katholische Kirche, um nur ein Beispiel zu nennen, hat die Juden nicht geschützt, aber einzelne Geistliche haben es getan. Das heißt, es sind immer individuelle Entscheidungen gewesen, ob man mitmacht oder nicht.
Ja, aber zum Beispiel in Frankreich sind es nicht individuelle Entscheidungen. Das ist eine generelle Haltung. Man muss sich klar machen, das ist verrückt. Ja? In Frankreich haben sie einen kollaborierenden Staatsapparat, der selber Judengesetze macht, ununterbrochen. Sie haben diesen Staatsapparat und sie haben eine Gesellschaft, die 75% der französischen Juden unter deutscher Besatzung rettet. Und da spielt die katholische Kirche in Frankreich eine großartige und positive Rolle in diesem Zusammenhang. Und das ist eben anders wie in Polen. Der Geist gegenüber anderen Menschen ist hier so und dort so und es ist dieselbe Kirche.
In weiten Teilen ist dieses Buch ja Vorkriegsgeschichte. Es erzählt von barbarischen Gewalttaten gegen die Juden, auch von ganz kalt formulierten antijüdischen Gesetzen in zum Beispiel Russland, in Rumänien, in der Ukraine, in Griechenland, auch anderswo. Gewalttaten und Gesetze, zu denen es viele Jahrzehnte vor den Nürnberger Gesetzen kam. Kann man sprechen von Gewalttaten und Gesetzen, die in gewisser Weise Blaupausen für die Deutschen waren?
Nein, das würde ich nicht sagen. 1939, dann im Krieg, haben die Deutschen Besatzungsfunktionäre oder Verbindungsoffiziere natürlich zurückgegriffen und das auch studiert, wie die antisemitische Entwicklung in den einzelnen Ländern war. Sie war unterschiedlich und wo sozusagen die Ansatzpunkte lagen, ja, um die Juden zu ghettoisieren, zu deportieren, zu enteignen. Aber die Vorgeschichte in den einzelnen Ländern ist natürlich unterschiedlich. In Frankreich war ihnen klar, dass sie seit den 1920er Jahren und 30er Jahren einen steigenden Hass gegen zuwandernde Ostjuden gab. Also sollten die zuerst deportiert werden, weil das sozusagen die Integration, das Mitmachen der Franzosen am leichtesten erlauben würde. Und wenn man erstmal so angefangen hatte, Goebbels sagt in einer Situation, wer A sagt, muss auch B sagen. Die Judenfrage treibt sich an einem bestimmten Punkt von selbst, nämlich dann durch die Enteignung und durch die Verteilung des Eigentums. Haben sie also diese Ansatzpunkte gesucht, aber das eben mit ganz unterschiedlichen Erfolgen, aber immer mit der Absicht, dass in den besetzten Ländern diejenigen, die dort wohnten, etwas von der Judendeportation hatten. Also man muss sich vorstellen, Krieg erzeugt automatisch Wohnungsmangel. Durch die Ermordung von 6 Millionen Juden sind ungefähr 1 Million Wohnungen in Europa frei geworden, mitten im Krieg. Ja, also wenn Sie in irgendeiner polnischen Stadt leben, auch unter deutschem Terror, der ja auch gegen die christliche Bevölkerung ging, und die sind umgesiedelt worden, und dann ist irgendwie eine Wohnung frei gemacht, in der vorher Juden wohnten. Natürlich gehen sie da mit ihren kleinen Kindern rein, wenn es sonst nichts gibt.
Corcovado von Darius Milhaud, gespielt von Daniel Barenboim. Götz Ali, Sie werden, ich weiß nicht, ob Sie gern darauf angesprochen werden, aber es ist nun mal eine Tatsache, Sie werden in diesem Jahr 70 Jahre alt, was daran liegt, dass Sie am 3. Mai 1947 in Heidelberg geboren wurden. Nun könnte man annehmen, dass Sie Historiker geworden sind, um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte. Wenn man allerdings sieht, dass Sie nach Ihrem Studium erst einmal als Heimleiter gearbeitet haben, dass zudem Ihre erste Publikation Möglichkeiten praktischer Erzieherarbeit zwischen Ausflippen und Anpassung hieß und Ihre Dissertation Staatliche Jugendpflege und Lebensbedürfnisse von Jugendlichen, dann nimmt man an, dass das Berufsziel Historiker für Sie zunächst nicht so sehr auf der Hand lag.
Also ich kann Ihnen sagen, dass ich in der Schule, wir mussten damals so Bögen ausfüllen, mehrfach, was wir denn werden wollen, da steht immer drin Historiker. Okay. Und das war auch völlig klar.
Aber da sagt man ja allerlei als Schüler, ne?
Ja, nein, aber ich habe also, als mein Großvater starb, der war in Freiburg Professor für Altphilologie gewesen und hatte die Bibliothek meines Urgroßvaters geerbt. Der war Gymnasialdirektor gewesen und für Geschichte, Deutsch und klassische Sprachen zuständig. Da habe ich die historischen Bücher und ich habe sie gelesen. Ich habe Bismarcks Gedanken und Erinnerungen und so weiter. Ich habe mich sehr interessiert für den Auschwitz-Prozess und mir die Veröffentlichungen des Instituts für Zeitgeschichte, Anatomie des SS-Staates früh gekauft. Das habe ich alles aus meiner Schulzeit. Ich bin zu Vorträgen von Fritz Bauer gegangen. Und dann kam diese 68er-Bewegung, das muss man dann als 10-jährigen Umweg sozusagen definieren. Die hat auch was zu tun mit dem Nationalsozialismus, jedenfalls in meiner Sicht. Ich habe ja dieses schöne Buch geschrieben, Unser Kampf. Das führt dazu, dass mich einige Leute am Bahnhof nicht mehr grüßen.
Ja, ein sehr umstrittenes Buch, weil, ja, sie,
heißt hier umstritten?
Weil sie zumindest Parallelen zwischen der 68er-Bewegung und der sehr jungen, geradezu jugendlichen NS-Bewegung ziehen, sozusagen in der Kampfesattitüde.
Ja, genau, das ist ja auch völlig klar. Also wir sind nun mal die Kinder der 33er-Generation.
Ja gut, Alt-68er halten das für gar nicht klar, weil sie sagen, es war doch gerade unser Kampf gegen überkommenes narzisstisches Denken, das uns in diese Bewegung geführt hat.
Auch die 33er haben gegen überkommenes Denken gekämpft. Das ist ja der Punkt, um den es geht. Und da gibt es Ähnlichkeiten. Der Vater meines Vaters kam als geschlagener Soldat, völlig zermürbt und zerstört aus dem Ersten Weltkrieg zurück mit einer satten Niederlage und wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. War brutal zu seinen Kindern, unangenehm. Und unsere Väter kamen eben als geschlagene, schwer traumatisierte aus dem Zweiten Weltkrieg zurück, die irgendwie wussten, dass sie was falsch gemacht hatten und dass sie nicht mehr als Vorbild dienen konnten. Und in dieser Kälte, sowohl die 33er-Generation nach dem Ersten Weltkrieg aufgewachsen, als auch die 68er-Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, also das ist völlig klar. Ich finde, dass dieses 68er-Ausgleiten, dass das etwas Notwendiges war. Wir waren überfordert. Wir waren die Ersten, die in diesen Abgrund der deutschen Geschichte ungeschützt gucken mussten. Der schwache Punkt waren die Familien, nicht so sehr der Staat. Der Staat ist mit seinen Aufklärungsmöglichkeiten, auch mit den juristischen, sozusagen immer an die jeweiligen gesellschaftlichen Grenzen gegangen. Und wir als 68er sind dann ausgewichen. Insofern halte ich dieses Entgleiten meiner Generation, also Teile davon, für übersichtlich, erklärbar, verständlich, auch entschuldbar. Aber es ist völlig falsch, daraus eine Heldentat zu machen.
Aber es war nicht dieses Entgleiten, was sie schließlich zum Historiker machte, sondern
wieder zum Historiker
dann, nach dem Berufswunsch als 15-, 16-Jähriger, sondern, wenn ich das richtig sehe, die Geburt ihrer Tochter.
Nein, das war ein Moment dabei, die Geburt meiner Tochter Karline, die am dritten Tag ihres Lebens hat sie eine schwere Infektion bekommen, die übersehen worden ist von dem Arzt, der da zuständig war. Das war eine Geburtsklinik, das muss ich auch dazu sagen. Das war sozusagen die Zeit der sanften Geburt. Das war also sowas mit so einem Belegarzt und Belegärzten. Also insofern, ich kann nur warnen davor, sowas zu machen. Gehen Sie in eine ordentliche Klinik mit einer Kinderstation, die dran ist. Jedenfalls ist sie schwer behindert. Sie ist jetzt 38 gleich. Und das hat mich dann wieder zu diesem Thema gebracht. Ich war damals bei der Taz als Journalist, war vorher gleich nach dem Abitur in München auf der Journalistenschule gewesen. Und ich habe mich dann mit diesen Euthanasiemorden beschäftigt und hatte das Glück, nach einiger Zeit, die Archive waren damals weitgehend zu, auf einen Hamburger Staatsanwalt, nämlich Dietrich Kuhlbrot, zu stoßen, der große Ermittlungen hier gegen den Staatssekretär für Bauwesen in Hamburg, einem Sozialdemokraten, geführt hat. Das war ein Herr Struve, linke SPD, der vorher im Dritten Reich Gesundheitssenator der Hansestadt gewesen war und als solcher verantwortlich gewesen war für die Deportation von Geisteskranken in den Tod. Und dieser Prozess ist nach 5 Tagen wegen angeblicher Krankheit des Angeklagten eingestellt worden. Und Gulbrod hatte die ganzen Akten alles fotokopiert und die sollten nun vernichtet werden. Er hat mir Teile davon ausgeliehen, es war ein ganzes Auto voll und das war dann die Grundlage für meine Arbeit.
Götz Ali ist zu Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Wir sprechen gleich weiter nach Musik von Fanny Hensel-Mendelssohn. Das Erato-Quartett spielte den 2. Satz aus dem Streichquartett S-Dur von Fanny Hensel-Mendelssohn. Sie haben, Herr Ali, studiert, haben promoviert, haben sich habilitiert, aber Sie haben keine weitere akademische Karriere gemacht. Wie kann es sein, dass einer der bekanntesten und meistgelesenen deutschen Historiker keinen Lehrstuhl hat? Nun werden Sie sagen, ich wollte ihn auch nicht.
Naja, also ich habe mich 16 Mal beworben.
Gut, Sie wollten das doch.
Ich habe mich 16 Mal, nachdem ich mich habilitiert hatte, beworben, etwa ein Jahr lang. Und ich bin niemals eingeladen worden. Dann habe ich es irgendwann aufgegeben. Dann hatte ich aber diese Privatdozentur. Da bin ich irgendwann dann zu dem Dekan des Fachbereichs gegangen, habe gesagt, ach, wissen Sie, das war ein furchtbarer Langweiler. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Siegfried Mielke. Und bin da hingegangen und habe gesagt, die reden mich alle mit Professor an, können wir das nicht mal regeln? Und dann sagte der, also wenn die Sie mit Professor anreden, dann müssen Sie juristisch dagegen vorgehen. Und seit diesem Tag dementiere ich es nicht mehr, wenn mich jemand mit Professor anredet. Also die Leute können machen, was sie wollen, das ist mir wurscht. Den Titel Professor kann ich mir also nicht auf den Grabstein schreiben lassen. Im Rückblick bin ich einerseits ganz glücklich, dass es so gelaufen war. Es war zwischendrin hart auch, aber jetzt ist es gut. Und ich hatte dadurch Spielraum und Zeit. Heute bin ich in der Situation, dass ich meine Bücher selber finanzieren kann, dass ich meine wissenschaftlichen Hilfskräfte selber bezahlen kann. Ich bin also ganz unabhängig. Aber ich habe die Reibung mit dem deutschen akademischen Betrieb, auch dem internationalen, die brauche ich schon. Einmal werden da auch gute Sachen gemacht, aber vieles wird gemacht, da wird mir immer klar, also die fragen nicht richtig oder so wie die das da im Moment machen, so kann man diese Frage auf keinen Fall behandeln. Also man lernt da auch negativ.
Aber Sie haben natürlich nicht die Reibung mit jungen Menschen, die Sie hätten, wenn Sie an der Universität lehren würden, wenn Sie Professor, wenn Sie rechtmäßig als Herr Professor angesprochen werden könnten.
Ja, das stimmt. Das ist auch ein Nachteil unter Umständen. Aber nun war ich immerhin 6 bis 7 Mal Gastprofessor. Und es gibt natürlich auch eine Menge Leute, die mich irgendwie besuchen und fragen. Ich halte sehr viele Vorträge. Also der Kontakt zu Menschen, die anders denken als ich, der fehlt mir nicht.
Götz Ali. Ich würde jetzt gern sagen, Herr Professor Ali, um mich juristisch angreifbar zu machen, aber da müssen Sie mich ja verklagen und das wird dann ein langwieriger Rechtsstreit.
Einmal habe ich mich Professor genannt. Einmal im Leben habe ich
das. Urkundenfälschung ist das dann.
Ja, Urkundenfälschung. Und zwar ging es da um ein Gutachten für eine hochbegabte serbische Studentin aus Novi Sad für die Universität Athen. Da habe ich oben rein, weil die Privatdozenten da nicht verstehen können, Professor geschrieben. Und das haben sie mir rausgestrichen. Aber die hat ihr Stipendium trotzdem gekriegt.
Aber sowas fällt sofort auf, ne?
Ja.
Herr Ali, sprechen wir wieder über Ihr Buch Europa gegen die Juden und machen wir die dramatischen Folgen des historischen Antisemitismus in Europa, über den Sie schreiben, noch einmal an einem Beispiel konkret. Wie erklären Sie etwa das Pogrom vom 5. April 1903 in Chisinau oder Chisinau, der heutigen moldawischen Hauptstadt, die damals Teil des russischen Zarenreichs war? Da wurden ja in wilder Raserei, wie aus heiterem Himmel, 49 Menschen niedergemetzelt.
Ja, erstmal finde ich es wichtig, dass man an diese ganzen Pogrome erinnert und dass sie wieder da sind. Und das spielt in dem Buch eine große Rolle. In diesen Pogrom, das hat Europa völlig vergessen, sind mehr als 100.000 Juden ermordet worden. Und das Pogrom von Kischinew 1903, das war ein großer Einschnitt für die Juden jedenfalls in ganz Europa. Sie fühlten sich bedroht und es kam aus heiterem Himmel, kam aber in einer Situation, in der es in Russland gärte. Es ist ja dann die Zeit der ersten großen auch sozialen Unruhen, Bauernunruhen, Arbeiterunruhen in Russland, also einer fast revolutionären Situation um 1905. Es ist eine ganze Kette von Pogromen, die dadurch eingeleitet wird, mit weit über 1000 Toten, Zehntausenden völlig zerstörten, ausgeraubten Häusern, mit Massenvergewaltigungen. Und die russische Regierung reagiert darauf mit der Verschärfung der antijüdischen Gesetze, weil sie im Grunde sagt, die Pogromisten mussten sich von den Juden provoziert fühlen. Die Juden waren zurückgesetzt rechtlich. Sie hatten überhaupt keine Bürgerrechte im damaligen zaristischen Russland. Und trotz all dieser sozialen und wirtschaftlichen und gesetzlichen Schranken, mit denen sie förmlich umstellt waren, haben sie mehr aus ihrem Leben gemacht als der einfache russische Bauer oder städtische Kleinbürger oder Handwerker. Und diese relative Überlegenheit hat immer wieder zu Spannungen geführt und sie galten im Russland als vogelfrei. Also die Unzufriedenheit mit dem Staat, auch die Reformunfähigkeit dieses Staates, hat man immer wieder damit verschleiert, indem der Staat und die unzufriedene christliche Mehrheit gemeinsam auf Juden losgegangen sind. Und das ist die Logik auch dieses Pogroms von Kischinew, das ganz ausführlich beschrieben und dokumentiert ist in diesem Band, einfach weil es eine Wende darstellt. Und es gab nach diesem Pogrom riesige Auswanderungsbewegungen. Einmal Richtung die USA, das war die Hauptsache, aber auch nach England, nach Frankreich und nach Deutschland. Und das hat dann sozusagen neuen Antisemitismus entstehen lassen in den Ländern, in die die Juden eingewandert sind.
Jetzt haben wir wieder gemerkt, dass sie dazu neigen, Gewalttaten wie diese von Kischinew oder Antisemitismus prinzipiell weniger ideologisch zu erklären als handfest materiell. Neid und Gier machen also Mörder.
Ja, also ich glaube, ein Hauptproblem unserer sogenannten Holocaustologie, so nenne ich sie jedenfalls, die zum Teil unglaublich eng betrieben wird mit einer wahnsinnigen, völlig unangebrachten Spezialisierung. Das sind Leute am Werk, die eigentlich von Geschichte und von geschichtlichen Prozessen relativ wenig verstehen. Besteht darin, dass man denkt, ein besonders großes Verbrechen wie der Holocaust müsse ganz besonders komplizierte Ursachen haben, die man eigentlich gar nicht erklären kann am besten, die so kompliziert sind, dass auch noch 10.000 Historiker in 10 Jahren davon leben können. Sowohl in dem Buch »Warum die Deutschen, warum die Juden« als auch in dem Buch jetzt versuche ich, hauptsächlich Dokumente zu nehmen, die vor 1939, vor dem Holocaust entstanden sind, weil der Erklärungszwang, wie kam es zu Auschwitz, den wir heute haben, führt mit einer gewissen Logik, weil wir uns davon auch distanzieren wollen, was man gut verstehen kann. Ich halte das für menschlich, dass man sich von Auschwitz distanziert, führt dazu, dass wir Auschwitz wegerklären oder kann dazu führen. So, und wenn man diese Dokumente liest, dann ist überall, guckt da, der Neid raus, die Missgunst, die Möglichkeit, sich zu bereichern, bestimmte Posten zu bekommen.
Warum aber, Herr Ali, wurden denn oder waren die Juden denn so viel fleißiger, strebsamer, erfolgreicher als die Nichtjuden oder wurden so wahrgenommen? Also Sie sagen, sie wurden nicht nur so wahrgenommen, es ist dokumentierbar. Aber ist es nicht auch in gewisser Weise eine Form von Rassismus einer bestimmten Gruppe von Menschen, bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben? Es sei denn, man würde das auch wieder irgendwie materiell erklären, also aus einer Notsituation heraus, die sozusagen diese Menschen dazu gezwungen hat, mehr zu erstreben.
Die Juden waren durch ihre Religion, natürlich auch durch ihre Verfolgung viel besser auf die Moderne vorbereitet. Sie waren anpassungsfähiger als die christlichen Mehrheiten. Sie müssen sich, wenn Sie in die christlichen Mehrheiten schauen um 1800, dann sind das weithin Analphabeten, die nicht lesen und schreiben können. Das sind die Vorfahren der heutigen Christen. Also wenn Sie einer sind, ich bin jedenfalls einer, dann sind das unsere Vorfahren gewesen. Und Juden der damaligen Zeit, die konnten alle lesen und schreiben. Das gehörte zur Religion. Die waren durchalphabetisiert. Die Juden, die nach Deutschland kamen, konnten ruckzuck, hatten die Möglichkeit, die deutschen Universitäten zu benutzen. Und die christlichen Kinder konnten diese Klippe, die waren nicht dümmer, aber anders. Die hatten keine Bücher im Hintergrund. Die jüdische Religion verlangt das eigenständige Denken, den eigenständigen Weg zu Gott zu finden. Da gehen sie nicht, um zu den Gesetzen zu finden. Da gehen sie nicht in eine feste Kirche. Da reicht es nicht, wenn sie drei liturgische Formeln und zwei Gebete können. Es ist eine lebenslange Auseinandersetzung. Das erfordert Abstraktion, das erfordert Denken, das erfordert das Studium der Schriften. All das ist im Christentum nicht. Und dann haben sie eine bildungsfeindliche Situation in den Familien, auch in der Geistlichkeit, überall. Bildung verdirbt den Charakter, lesen die Augen. Das kenne ich noch von meiner Großmutter, das Lesen die Augen verdirbt. Das haben sie in einer jüdischen Familie nie gehört. Und daraus entstehen die besonderen Spannungen. Und insofern zerlegt sich das, was man Antisemitismus nennt, in durchaus handfeste materielle Interessen. Und man muss sich auch klar sehen, dass es immer, wenn es um Pogrome ging, immer auch um Enteignung, Raub und Übernahme der Güter und der Werkstätten und der beruflichen Möglichkeiten ging, die Juden geschaffen hatten.
Über die materiellen Interessen der Täter haben wir gesprochen. Wir wollen auch über die Opfer sprechen, Herr Ali, nach Musik von Jacques Offenbach. John Sutherland und Huguette Turengot sangen Belle Nuit aux Nuits d'Amour aus Jacques Offenbachs Oper Hoffmanns Erzählungen. Mit ihnen spielten und sangen Chœur und Orchestre de la Suisse Romande in Genf unter der Leitung von Richard Bonning. Klassik à la carte auf NDR Kultur zu Gast ist der Historiker Götz Ali. Was in Ihren Büchern immer wieder auffällt, Herr Ali, ist Ihr gerade hingebungsvolles Bemühen darum, Menschen aus der Anonymität zu holen. Opfern, wie aber übrigens auch Tätern, Namen zu geben, zurückzugeben. Für mich bildet eine der ergreifendsten Stellen in Ihrem neuen Buch Europa gegen die Juden ein Absatz, der nichts weiter als Namen enthält. Die Namen der 72 Menschen, die im November 1918 beim Pogrom von Lemberg ermordet worden sind. Josef Goldberg, Chaim Donner, Sigmund Langnaß, Heinrich David, Mariam Esther Windmann, Freide Jelles, Laura Krapp, Johann Reiter, viele, viele andere, alle 72 nennen Sie. Was bedeuten Ihnen Namen in der Geschichtsschreibung?
Ja, ich denke, es geht einfach um Menschen. Die Namen gerade an dieser Stelle habe ich reingeschrieben, einmal, weil dieses Pogrom ist sehr ausführlich dokumentiert in dem Buch, also auf 5 Seiten oder so. Und es wird in der polnischen Geschichtsschreibung bis heute so zum Teil geleugnet, zum Teil so als kleine Ausschreitung behandelt. Als hätte es das nicht so richtig gegeben. Deswegen war es mir auch wichtig, genau zu sagen, wer, wie, wo und was. Und das Zweite ist, man sieht einfach an diesen Namen, wer das war. Es waren einfache Leute, es waren vor allem Kaufleute, die ermordet worden sind, also deren Läden man auch ausplündern konnte, deren Lager man plündern konnte. Es waren einige Frauen. Man darf annehmen, dass sie Opfer auch von Massenvergewaltigung geworden waren. Und Kinder, die einfach dazwischen kamen, zwischen die Schießereien, die teilweise bei den Bränden ums Leben kamen.
Kinder, die aber manchmal auch ganz bewusst gegen Wände geschleudert wurden. Säuglinge zum Beispiel.
Ja, all das ist geschildert. Aber worauf es in diesem Buch ankommt, ist zu sagen, das war schon da. Es gab Gewohnheiten, die in diese Richtung deuteten.
Das konkrete Schreiben über konkrete Menschen ist Ihnen also wichtig, Herr Ali. Sie schreiben beispielsweise über den Berliner Juden Mendel Max Karp, der 1938 zwischen Deutschland und Polen hin und her geschoben wurde, dann 1939 kurze Zeit darauf hoffen konnte, nach Shanghai ausreisen zu dürfen, ehe dann der Krieg begann, Karp ins KZ gebracht und 1940 ermordet wurde. Inwiefern ist seine Lebens- und Sterbensgeschichte exemplarisch?
Karp lebte in Deutschland. Ich glaube, er war sogar in Deutschland geboren worden. Er war Musiker, er war Geiger. Kein bedeutender Geiger, wahrscheinlich so ein Kneipengeiger. Und er hatte die polnische Staatsbürgerschaft. Er hatte die deutsche Staatsbürgerschaft nicht erworben. Man hatte sie ihm als Ostjuden nicht gegeben. Das war in der Weimarer Republik zwar möglich, aber schwierig. Nicht jeder hat das gekriegt. Und 1938 hat die polnische Regierung Regularien erlassen, dass sämtliche Juden, die länger im Ausland leben, die polnische Staatsbürgerschaft verlieren sollen. Und das waren in Deutschland ungefähr 70.000. Und daraufhin hat die deutsche Regierung 15.000 Juden sozusagen in einer Gewaltaktion zurück nach Polen deportiert und hat gesagt, wir wollen nicht, dass wir die als Staatenlose haben. Darunter ist ja als berühmter Fall Marcel Reich-Ranicki als junger Mann, als Berliner Gymnasiast. Die sind dann in der toten Zone, also im Niemandsland der deutsch-polnischen Ostgrenze und kommen da ins Lager. Und es gibt dann internationale Bemühungen. Die polnische Regierung sagt aber, wir wollen die loshaben. Wir wollen die nicht. Das sind keine richtigen Polen. Ja? Und so kommt dann auch in deutsch-polnischen Verhandlungen zustande, dass dieser Mendel Max Karp wieder nach Berlin zurück darf. Allerdings muss er vorher die Unterschrift geben, dass er Deutschland so schnell wie möglich verlässt. Es gibt da auch ein Datum. Und das schafft er alles mit seinen Verwandten, die schon in den USA sind. Und dann bricht eben der Krieg aus und diese Möglichkeit erlischt. Er kommt als besonders lästiger, nunmehr staatenloser Jude in das KZ Sachsenhausen und wird dort nach wenigen Wochen ermordet. Und da sieht man, wie das zusammenwirkt. Man sieht zwar, die Deutschen haben ihn ermordet, aber es gibt einen polnischen Teil dieser Geschichte, über den man nicht schweigen sollte, wenn man verstehen will, wie Mendel Max Karp ermordet worden ist.
One of Us Cannot Be Wrong heißt dieses Lied von Leonard Cohen.
I lit a thin green candle to make you jealous of me.
Leonard Cohen, One of Us Cannot Be Wrong, zu hören in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Götz Ali, wir haben schon zu Beginn die Gegenwärtigkeit von Geschichtsschreibung kurz gestreift. Bei einem Satz in Ihrem neuen Buch bin ich zusammengezuckt, da nämlich, wo Sie die Verfasstheit der Europäer um die Jahrhundertwende, also um 1900 herum, beschreiben. Damals, schreiben Sie, damals schwanden alte Gewissheiten schnell und das Gefühl breitete sich aus, die Zukunft berge erhebliche Risiken. Damit beschreiben Sie doch das allgemeine Lebensgefühl im Jahr 2017.
Also die Leute um 1900 standen unter erheblich mehr Stress, als wir uns das heute vorstellen können. Also wenn man die Stücke von Gerhard Hauptmann sich anguckt und die sozialen Verwerfungen, das Massensterben von Kindern aufgrund von Tuberkulose, die schlechten Lebensverhältnisse, die Lebenserwartung der Menschen damals. Wenn man sich das anguckt, dann duldet das keinen Vergleich mit heute, auch wenn die Menschen sich heute unsicher fühlen. Ich sage das, aber man hat vielleicht heute mehr Verständnis dafür. Berlin ist binnen 10 Jahren um 1 Million Einwohner gewachsen. Das waren alles im Grunde Landpomeranzen, die in der Stadt nicht zurechtkamen, die das, womit sie jahrhundertelang vertraut waren, ja, an Handwerk, an Boden, an Bäuerlichkeit, an Rückgriff auf das Altenteil, wie man zusammenlebt, wie man sich gegenseitig hilft in kleinen Gemeinden, welche Bedeutung der kirchliche Mittelpunkt hat, auch sozusagen die preußischen Behörden, vielleicht das Postamt, die Schule, der Lehrer am Ort. All das haben sie über Nacht verloren. Viele 10 Millionen Menschen in ganz Europa. Ja. Und mit dieser Erschütterung hat in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern sozusagen die Modernisierung des Staatswesens nicht Schritt gehalten oder vielleicht auch nicht Schritt halten können. Also das zu schildern, das klarzumachen, dass man es hier mit desorientierten Menschen zu tun hat, mit Menschen, die Angst haben, die nach Sicherheit suchen. Das ist eben auch der Unterschied zu den Juden. Ja? Für eine Familie, die vom Land nach Berlin kam, Kleinbauern irgendwo in Schlesien gewesen waren oder Weber, war es etwas ganz Großes, wenn die Tochter einen Postunteramtmann heiratete, also einen preußischen Beamten. Das war das Maximum an sozialem Aufstieg. In einer jüdischen Familie war das gar nicht möglich, weil die konnten nicht Beamten werden. Also was machten die? Gaben ihren Kindern erstmal Bildung mit. Bildung ist, da kommt die Situation der Juden ins Spiel, die ist auch transportabel, wenn man das Pogrom überlebt. Die kann einem niemand wegnehmen. Und Bildung, Bildung, Bildung und Aufstieg überall dort, wo sozusagen die Mehrheitsgesellschaft nicht in der Lage ist, schnell einzusteigen, also wo sich die Lücken in der Moderne ergeben.
Aber wenn wir einmal ein paar Schlagworte zusammen addieren, Angst, Hass, Nationalismus, Diskriminierung, Flucht und Vertreibung, Protektionismus, alles Phänomene, die in Ihrem Buch aufscheinen und die einem so vertraut vorkommen aus unmittelbarster Gegenwart.
Genau. Und diese einzelnen Faktoren, die zum Holocaust beitrugen, die müssen wir im Auge behalten. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man die Vorgeschichte des Mords an den europäischen Juden nicht auf Rassismus oder auf einen Rassenwahn Hitlers oder irgend sowas reduziert. Das sind Ausreden, das sind Distanzierungsaktionen, das sind keine Erklärungen, sondern wir müssen die einzelnen Bestandteile, die zu diesem fürchterlichsten Ereignis des 20. Jahrhunderts, dem größten und am schnellsten durchgeführten Völkermord führten, die müssen wir auseinandernehmen, einzeln analysieren. Wir können sie nicht genau gewichten, wir können nicht genau sagen, das war der und der Anteil, der am Ende dazu geführt hat, aber wir können das schildern und sie im Auge behalten. Und das könnte also das positive Ergebnis, die Lernmöglichkeit dieses Buches sein, ethnische Homogenisierung. Was macht man, wenn Flüchtlinge da sind? Wie ist es die Konkurrenz zwischen Mehrheitsgesellschaften und schneller aufsteigenden Minderheiten? Was bedeutet Protektionismus nationaler Gesellschaften? Welche Aggressionen, welche Folgen kann das auf die Dauer haben? Was bedeutet Freiheitsangst, also die Angst vor Freiheit, die Angst vor Selbstverantwortung und selbstverantwortlichem Wirtschaften? Das sind alles Faktoren, die zur Vorgeschichte des Mordes an den europäischen Juden gehören, in der ein oder anderen Weise, und mit denen sich auseinanderzusetzen, das halte ich für wichtig. Und dann kann man daraus, da bin ich sicher, Lehren ziehen. Keine endgültigen, keine festen, aber man kann auf bestimmte Dinge achten. Das scheint mir ein Ergebnis dieses Buches auch zu sein.
Götz Ali, immer wenn man mit Ihnen zusammenkommt, muss man nach einer gewissen Zeit sagen, das Gespräch ist nicht zu Ende, wohl aber diese Sendung. Das war Götz Ali in Klassik à la carte. Sein neues Buch Europa gegen die Juden ist bei S. Fischer erschienen. Herr Ali, vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke auch.
Für heute verabschiedet sich Alexander Soloch mit Dank fürs Zuhören.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.